Super 8, das Kinomagazin.
Am 9. Mai, am kommenden Wochenende, ist es wieder soweit. In Berlin wird die Lola verliehen, der Deutsche Filmpreis. Zum ersten Mal seit 11 Jahren trifft man sich wieder im Tempodrom in Berlin, um der ganzen Veranstaltung noch ein bisschen mehr Glanz zu verleihen, vielleicht als in den letzten Jahren. Jan-Josef Liefers darf moderieren in diesem Jahr und das Geldsäckel wird wieder aufgetan. Fast 3 Millionen Euro werden und das Volk gebracht an diesem Abend, in dem Fall natürlich eher und das Filmvolk, verteilt also an die besten Produktionen im Bereich der Spielfilme, der Dokumentarfilme und der Kinderfilme und dazu auch noch in vielen anderen Sparten. Die Nominierungen stehen schon eine geraume Zeit fest. Wir wollen ein wenig darüber sprechen und einen Ausblick wagen auf den Deutschen Filmpreis am 9. Mai zusammen mit Anna Wollner und Patrick Wilinski. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Andreas.
Ich habe das eben schon gesagt, 3 Millionen Euro sind es immerhin, die da vergeben werden. Ja, durchaus kein Pappenstiel, immerhin doch eine ganze Menge Geld, dort die besten Produktionen bekommen werden. Bevor wir vielleicht im Detail darüber reden, lass uns ganz kurz mal über diesen Nominierungsprozess sprechen. Das ist durchaus gar nicht so leicht zu durchschauen, wie man es als Film eigentlich schafft, am Ende auf die Liste der Filme zu kommen, die dort mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet werden können. Patrick, vielleicht kannst du ganz kurz mal einen Einblick geben, wie läuft dieses Prozedere eigentlich ab, bis man am Ende die Liste der Filme hat.
Also ganz offiziell machen die es ja relativ übersichtlich und transparent und sagen, das ist ein mehrstufiges Verfahren. Es gibt also einen Anmeldeschluss, der lag für diese Ausgabe des Deutschen Filmpreises beim 31. Oktober des letzten Jahres, wo man Filme einreichen kann. Und dann gibt es 3 Auswahlkommissionen. Die Auswahlkommission Spielfilm mit 18 Mitgliedern, mit eine für den Kinderfilm mit 8 Mitgliedern und eine für den Dokumentarfilm mit 9 Mitgliedern. Und die wählen halt so eine gewisse Auswahl von Filmen heraus, verteilen da wohl wahrscheinlich irgendwie Punkte. Wie sie auswählen, ist übrigens nicht transparent gemacht, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Und alle Einzelleistungen aus dem gewählten Film qualifizieren sich automatisch irgendwie für das Nominierungsverfahren. Das heißt, wenn ein Film von dir die erste Stufe passiert, kann auch der Kameramann nominiert werden und der Drehbuchautor und so weiter und so fort. Es geht aber nicht, dass der Kameramann eines genialen Films, der gar nicht weitergelassen worden ist, nominiert ist. Ja? Am Ende gibt es eine Vorauswahl, die ist dann am 10. Januar bekannt gegeben worden. Dann begann die zweite Stufe, wo die verschiedensten ziselierten Kategorien, Kostümbild, Maskenbild, Schnitt, Ton, Drehbuch dann nochmal aus den vorliegenden Filmen halt zusammengestellt werden. Und aus dieser Liste wiederum, in der dritten Stufe, also das sind halt die offiziellen Nominierungen dann, die haben wir am 28. März erfahren. Und jetzt läuft halt bis zur Preisverleihung die dritte Stufe, wo alle Mitglieder der Deutschen Filmakademie unabhängig vom Beruf und Sektion geheim und schriftlich ihre Lieblingsfilme wählen können. Und am Ende gewinnen irgendwelche Menschen irgendwelche Preise und können ganz viel Geld mit nach Hause nehmen. Steuergeld an dieser Stelle nochmal erwähnt.
Ja, ich meine, die Mehrheitsentscheidung ist natürlich irgendwie so ein basisdemokratisches Mittel, um es am Ende irgendwie auszulosen, auszuwürfeln, welche Filme dort ausgezeichnet werden. Das hat natürlich auch zur Folge, dass wir es da mit sehr disparaten Entscheidungen zu tun haben. Wenn man sich mal die Liste der Filme anschaut, die jetzt bei den Spielfilmen nominiert sind, das reicht von Fuck You Goethe über die andere Heimat von Edgar Reitz bis hin zu durchaus etwas gar nicht so sehr konventionellen Filmen, Love Stakes, Finsterworld, Das finstere Tal und eben 2 Leben, der auch schon ins Rennen um den Oscar gegangen ist, für Deutschland in die Vorentscheidung zumindest. Und da hat man natürlich relativ schnell den Eindruck, wo soll da der Schwerpunkt sein oder nach welchen Kriterien wählt man diese Filme aus? Das wirkt am Ende ja eher wie so einmal kreuz und quer durchs Gemüsebeet. Da ist für jeden Geschmack so ein bisschen was dabei. Das ist mein Eindruck, Anna.
Ja, also das ist so ein Stück weit, gerade wenn man sich also mal die Spielfilme anguckt und wenn man dann in die anderen Kategorien eintaucht, wo dann bei einigen Kategorien auf einmal Leute auftauchen, die deren Filme jetzt beim besten Film zum Beispiel nicht auftauchen, wie Carla Juri zum Beispiel, die als beste weibliche Hauptrolle in Feuchtgebiete nominiert ist, oder Sascha Alexander Gersack für 5 Jahre Leben. Das sind das ist so ein bisschen nicht wahllos, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt, dass Elias Mbarek für Fuck You Goethe hier auftaucht als bester männlicher Hauptdarsteller, aber es ist trotzdem so, es wirkt so ein bisschen ja ausgewürfelt. Natürlich kann man jetzt sagen, Love Stakes ist vielleicht so ein bisschen der Underdog, so das Oh Boy aus dem letzten Jahr, ein junger Regisseur, der noch an der Hochschule ist, der hier an der Filmförderung vorbei einen Film gemacht hat, der es im Kino vielleicht ein bisschen schwer hat, aber von der Kritik gefeiert wird, dann Fuck You Goethe auf der anderen Seite, der erfolgreichste deutsche Film seit gefühlt der Schuh des Manitus, der mittlerweile, ich glaube, über 7 Millionen Zuschauer hat, wo das Sequel in Planung ist, der im totalen Kontrast steht zu Die andere Heimat von Edgar Reitz, der dieses 240-Minuten-Epos aus der Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Also es ist irgendwie so vollkommen ohne roten Faden.
Ja, das finde ich nicht, wenn ich das nochmal einhaken darf. Also da will ich den Filmpreis irgendwie schon verteidigen, weil so ein Preis, wenn man sich für so eine Methode, für so ein System entscheidet, muss man ja damit leben, dass am Ende irgendwie Mehrheitsentscheidung ja nie das von Kritikern favorisierte, sagen wir mal, ästhetisch, künstlerisch durchdachte Kino oben steht und auch nicht das, was den Einspielergebnissen zufolge oben steht. Deshalb, es wird immer so eine Art Mittelschicht-Kino nominiert und letztendlich auch ausgezeichnet werden. Und ich finde da wiederum dieses Jahr relativ gut, dass zum Beispiel Fuck You Goethe da ist.
Das finde ich auch super.
Und ich würde das Ding gar nicht anlassen, dass das so ein Mischmasch ist. Und ich finde sogar, dass Elias Mbarek durchaus nominiert hätte sein müssen, weil das ja eine Rolle ist, die diesen Film massiv prägt auch. Da finde ich eher den Fehler. Aber es ist, also in diesem Jahr muss man, vom Papier her ist es logisch. Ich meine, qualitativ ist das wieder unterirdisch. Aber ja, es ist logisch.
Ja, aber ich
finde es an der Stelle dann auch so ein bisschen, klar ist das wieder so eine Auslegungssache, aber das finstere Tal führt die Nominiertenliste, glaube ich, an mit 9 Nominierungen insgesamt. Es ist eigentlich, ja, vom Papier her ein deutscher Film, weil X-Filme dahinter steckt, Stefan Ahn produziert hat, aber der Regisseur ist ein Österreicher, ist natürlich auch nicht für die beste Regie nominiert. Entschuldigung, ist für die beste Regie nominiert. Ja. Aber das ist dann auch wieder so eine Frage, es durfte der Nationalität, es durfte ja mal, ich glaube, der Cloud Atlas war eben nicht für die Filmmusik nominiert, weil es ein englischer, weil Tom Tykwer zusammen mit einem englischen Komponisten gearbeitet hat. Also es ist alles so ein bisschen schwer zu durchschauen.
Na, ich frage mich ja vor allem, worauf es am Ende abzielen soll. Also diese Mehrheitsentscheidung gut und schön, wenn am Ende dann aber ein Film ausgezeichnet werden würde, ich sag mal jetzt unter reinen Mehrheitsgesichtspunkten, dann könnte man ja genauso gut sagen, ne, 7 Millionen Leute gehen in Fuck You Goethe, automatisch ist das der beste Film des Jahres, weil die meisten Leute wollten ihn sehen. So, das wäre auch eine reine Mehrheitsentscheidung. Ich persönlich finde das irgendwie, mir ist das zu wenig, so einen qualitativen Maßstab für einen deutschen Filmpreis. Also da müssten andere Kriterien her, an denen man das misst, obwohl ich mir natürlich durchaus auch bewusst bin, dass es irgendwie sehr schwierig ist, solche Kriterien festzulegen. Aber wenn wir zum Beispiel mal in die anderen Bereiche schauen, bei den Kinderfilmen, da sind mit Bibi und Tina und Ostwind und Sputnik wirklich nun reine Mainstream-Kinderfilme nominiert, die ohnehin ein großes Publikum haben, mit Regisseuren wie Detlef Buck und Katja von Garnier, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, da ist gar kein Anspruch zu erkennen, den man an diese Kinderfilme richtet, die dort ausgezeichnet werden. Da hätte es doch mit Sicherheit andere Filme gegeben, die qualitativ viel hochwertiger gewesen sind als Bibi und Tina.
Also Sputnik muss ich da so ein bisschen verteidigen. Das ist ein junger Regisseur aus Mitteldeutschland, Markus Dietrich, der mittlerweile, glaube ich, in Weimar lebt, in Halle lange am Theater gearbeitet hat, der hier ein bisschen so seine eigene Lebensgeschichte oder Teil seiner eigenen Kindheit erzählt hat. Irgendwie Sachsen-Anhalt oder Ostdeutschland auf dem Dorf zur Wende, die Nacht 89, die Mauer ist gar nicht gefallen, sondern wurde weggebeamt. Eigentlich so eine schöne Idee. Aber Bibi und Tina und Ostin, wirklich, wenn man also Katja von Garnier und Detlef Buck, das sind reine Auftragsarbeiten. Das sind Regisseure oder beziehungsweise Regisseurinnen, die hier Kinderfilme gemacht haben, weil Kinderfilm in Deutschland eigentlich immer noch so eine relativ sichere Bank ist. Wenn man sich mal die Einspielzahlen von Bibi und Tina anguckt, der Film ist aus jeder Perspektive eigentlich einfach nur furchtbar. Trotzdem, bei Kindern und Jugendlichen zieht das. Die Leute gehen rein. Es wird eine Fortsetzung geben. Nächstes Jahr wird es Bibi und Tina 2 geben. Es ist
es gibt Film, 98 Hörspiele von Bibi und Tina. Also da ist Platz nach oben.
Um Gottes Willen. Ich hoffe nicht, dass Detlef Buck jetzt 98 Filme daraus machen will. Aber wenn man sich mal anguckt, einen Film wie Kopfüber über einen Jungen mit ADHS, der auf der Berlinale lief, in der Generation, der danach ins Kino gekommen ist, der hier nicht auftaucht. Also es ist bei den Kinderfilmen tatsächlich ein Stück weit ein cineastisches Armutszeugnis.
Nee, aber es ist wiederum konsequent, weil damit eigentlich findet die Academy, wollte ich schon sagen, also die Filmpreisakademie, findet das wirklich gut, weil Detlef Buck hat vor Jahren, Anna wird es wissen, dieser komische Kinderfilm, was war das? Es ging auch wieder um Pferd.
Hände weg von Mississippi.
Genau, der hat ja gewonnen. Und das bedeutet, wenn du den Preis bekommst für den besten Kinderfilm, kriegst du ja Steuergeld, musst ihn aber dann in einen Kinderfilm investieren. Und dahingehend ist es hier ein Kreislauf, der, wenn man die Leute hinter dem Deutschen Filmpreis befragen würde, sehr logisch erscheint. Auch wenn er jetzt aus unserer Sicht natürlich sehr dämlich ist. Meiner Meinung nach ist auch dämlich, dass man die zwei international Erfolg, also Festivalerfolge, nämlich Die Frau des Polizisten von Philipp Gröning und Kreuzweg von Dietrich Brüggemann nicht nominiert hat. Und alle Lügen, die da jetzt aufkamen, zu spät nominiert oder zu spät eingereicht, stimmt alles übrigens nicht. Ich habe alles nachrecherchiert. Alle Filme lagen vor, wurden aber von ganz vielen einfach nicht gesehen und sind gar nicht nominiert worden. Und das ist der eigentliche Skandal, dass man neben Die andere Heimat und von mir aus Fuck You Goethe, habe ich ja nichts gegen, und von mir aus auch Das finstere Tal, muss man auch Filme einfach hinstellen, für die Deutschland im letzten Jahr überhaupt international wahrgenommen worden ist. Und das war nun mal Die Frau des Polizisten, ausgezeichnet in Venedig. Und wo, wenn nicht da, wurde der deutsche Film mal wirklich wahrgenommen. Und das, finde ich, ist eigentlich das Armutszeugnis, dass man wirklich die Breite des deutschen Films nicht präsentiert, sondern hier so unter vorgehaltener Hand, hier mal Fuck You Goethe, da mal Die andere Heimat. Und das reicht mir einfach nicht. Und da können die mehr. Ich weiß, die könnten das. Und das ist wirklich da, wo man den Finger in die Wunde legen müsste.
Es sind die Spitzen, die dann einfach fehlen, ne? So die künstlerischen Ausreißer, die besonderen Filme, das
Ja, auch
Außergewöhnliche.
die mutigen Filme.
Ist es denn für euch etwas, wo ihr trotzdem sagt, das hat für mich so einen Mehrwert, das ist so glamourös, ich setze mich an den Abend an den Fernseher und gucke mir diese zeitversetzte Ausstrahlung dann im Fernsehen an, oder schenkt ihr euch das?
Naja, bei mir ist es so, dass ich wahrscheinlich vor Ort sein werde und arbeite und Bericht erstatten werde. Aber sagen wir mal so, wenn ich das nicht machen würde, würde ich das wahrscheinlich nur als Nachrichtenwert mitnehmen, weil die Shows, die es da die letzten Jahre gab, und ich weiß, es gibt Leute, die ihr großen Herzen sagen, aber die haben sich doch so bemüht. Also ich will jetzt nicht immer die Oscars als Beispiel heranziehen, das ist auch vielleicht unfair, aber ganz ehrlich, jede Eröffnungsfeier in Cannes oder die César-Verleihung in Frankreich, das ist viel kreativer, lustiger und mit mehr Sinn für Verstand. Das Problem ist hier wirklich, die Leute sind nicht da, um Prestige, also einen schönen Preis zu bekommen, sondern Steuergeld einheimsen. Und wenn ich mir das ansehe, sehe ich immer in jeder goldenen Statue Steuergeld wegflöten.
Also ich werde aus beruflichen Gründen auch vor Ort sein, im Abendkleid, wie es Pflicht ist, für die Damen, die Herren, ich Smoking wahrscheinlich nicht, aber
Nein.
schon im Anzug. Ich war letztes Jahr da, fand es eigentlich, also letztes Jahr habe ich mich einfach mit Jan-Ole Gerster mitgefreut, bei jeder Lola, die er bekommen hat, immer wieder, wenn er aus dem Saal kam und wir Journalisten direkt mit ihm sprechen durften und irgendwann auch nur noch mit Sekt angestoßen haben, weil wir hatten ja schon alle Töne, die wir brauchten. Dieses Jahr, dadurch, dass es ja eigentlich ein relativ offenes Rennen ist und es ja in jede Richtung gehen kann, also Edgar Reitz oder Bora Daktekin für Fuck You Goethe, ist schon wieder so eine gewisse Grundspannung da. Aber wenn ich da jetzt nicht hin müsste, würde ich es mir, glaube ich, auch nicht im Fernsehen angucken.
Ja, und jetzt natürlich letzte Frage, ohne die lasse ich euch nicht raus. Wer wird denn gewinnen von den sechs Spielfilmen? Wer bekommt am Ende den deutschen Filmpreis? Ich sag's euch nochmal: Die andere Heimat, Fuck You Goethe, Das finstere Tal, Finsterworld, Love Stakes oder Zwei Leben.
Es werden ja mehrere Lolas verliehen, also in Bronze und in Silber und in Gold. Also ich würde sagen, Fuck You Goethe bekommt auf jeden Fall einen Preis, weil Mainstream-Filme wirklich immer ausgezeichnet werden. Aber ich glaube, Die andere Heimat ist eher so ein Alterspreis, wobei es natürlich der bessere Film ist hier. Ich glaube, Finsterworld wird es werden. Und Helmut Dietl wird es werden, der den Ehrenpreis bekommt. Ich finde, das sollte man an dieser Stelle nochmal erwähnen. Er ist sehr krank und wird wahrscheinlich der schönste Moment des Abends werden.
Finsterworld ist der einzige Film der nominierten Filme, den ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Ich bin mir nicht so sicher, dass Fuck You Goethe was kriegt, weil es gibt ja auch noch den Publikumspreis, den im letzten Jahr natürlich Matthias Schweighöfer bekommen hat, der in diesem Jahr wahrscheinlich, also auch wieder so eine klassische Auszeichnung des Mainstream-Kinos ist. Ich glaube nicht, dass es Love Stakes wird. Ich würde mich für Edgar Reitz einfach, glaube ich, am meisten freuen.
Warten wir es ab. Am 9. Mai, am kommenden Wochenende, die Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin im Tempodrom. Ich sage vielen Dank, Anna Wollner und Patrick Wilinski. Danke euch beiden.
Gern geschehen.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.